Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir haben Gäste im Studio von der Initiative für Tübingen für alle, eine Wahlinitiative für einen Wechsel an der Stadtspitze. Wir begrüßen Anna und Matthias. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Guten Morgen.
Bitte klärt uns mal auf über den Hintergrund eurer Wahlinitiative. Normalerweise bin ich es gewohnt, im Wahlkampf setzen sich die Leute für eine Person ein. Ihr setzt euch nicht, explizit nicht für eine Person ein, aber für einen Wechsel. Wie kam es dazu?
Also die Wahlinitiative für Tübingen für alle, die gibt es jetzt seit dem Sommer. Und da haben sich einfach Menschen mit ganz verschiedenem Hintergrund zusammengefunden. Schwerpunktmäßig aus der Flüchtlingsarbeit, aber jetzt nicht so, dass alle dem einen oder anderen politischen Lager zuzurechnen wären. Und der gemeinsame Nenner war einfach, dass alle die Überzeugung hatten, es braucht jetzt in Tübingen nach 16 Jahren Palmer einen Wechsel an der Stadtspitze. Ja, das ist auch der Grund, das werden wir oft gefragt, warum wir uns nicht explizit für eine oder andere Gegenkandidaten aussprechen. Ich denke, die Leute sind selber schlau genug und hoffentlich verantwortungsbewusst genug, dass sie das Kreuz am 23.10. dann an der richtigen Stelle machen und Boris Palmer abwählen.
Ja, und ich glaube, das war auch ein Grund für die Initiative, weil wir eben nicht alle in der Partei verortet sind, dass wir eben trotzdem unsere Stimme laut machen wollten und trotzdem uns oder auch uns einfach für den Wechsel stark machen wollten, ohne jetzt hinter einer bestimmten Partei zu stehen und da auch eine Stimme zu bekommen.
Was war eure persönliche Motivation?
Also meine persönliche Motivation waren schon vor allem die diskriminierenden Aussagen, die Palmer trifft, auch die rassistischen Aussagen, die er schon getroffen hat, dass ich schon sehr unerträglich finde, in einer Stadt zu wohnen, wo der Bürgermeister solche Aussagen trifft und im Amt bleibt. Und ich meine, es gibt jetzt ja auch das Amtsenthebungsverfahren. Palmer tritt ja auch nicht mehr für die Grünen an. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass es vielleicht auch Zeit ist, sein Amt als Oberbürgermeister abzugeben.
Also ich muss sagen, mir geht es ähnlich über die letzten Jahre, immer wenn ich wieder was Neues von Palmer zu lesen gekriegt habe, was er so auf Social Media oder auch in offizieller Funktion verbreitet hat, zu bestimmten Themen wie Migration, Integration, auch zum Thema, was so als Wokeness immer diskreditiert wird, habe ich einerseits, da kann ich überhaupt nicht mit, ja, und andererseits sehe ich einfach dadurch, dass ich mich seit 2015 ehrenamtlich in der Geflüchtetenarbeit engagiere, auch was für konkrete Auswirkungen das im Alltag hat auf das Leben von Menschen, die hier in unserer Stadt wohnen. Also es ist eben nicht nur so dieser mediale Aufmerksamkeitszirkus, da haut mal jemand einen Klopper raus und alle regen sich kurz auf und das findet aber alles in virtuellen Welten statt, sondern das hat Auswirkungen auf die Realität. Können wir vielleicht später noch genauer drauf eingehen, aber das sind einfach Sachen, da finde ich, da wird er seine Rolle und auch dem Verständnis, das ich vom Amt eines Oberhaupts einer 90.000 Einwohnerstadt habe, nicht gerecht.
Ja, was braucht denn OB für, was braucht es da für Fähigkeiten, Qualitäten?
Ja, also das illustriert ja ein bisschen unser Motto für Tübingen für alle. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns anmaßen, für alle Menschen in Tübingen zu sprechen mit dieser Wahlinitiative oder auch mit unserem Aufruf. Aber es ist schon ein, wie ich denke, selbstverständlicher Anspruch, den eine Stadtgesellschaft an ihre OberbürgermeisterInnen haben darf, dass diese sich für Tübingen und für alle Menschen, die dort leben, zuständig und in der Verantwortung sieht.
Ja, das sehe ich bei Palmer eben ganz klar nicht. Er vertritt einfach nicht alle Menschen, die in dieser Stadt wohnen, und er denkt auch nicht alle Menschen mit, die in dieser Stadt wohnen.
Also da fehlt ihm eine Qualität, die es braucht.
Ja, wie sagt das so schön? Kompetent. Das ist Teil der Eignung und der Befähigung zum Amt, und die lässt er da vermissen in vielen Punkten.
Und deswegen sprecht ihr ihm quasi auch ab, dass er das weitermachen kann, machen sollte.
Also wir denken einfach, er hat sich da ein Stück weit auch diskreditiert und disqualifiziert für eine weitere Amtszeit. Wir hatten ja jetzt im Wahlkampf auch die Gelegenheit, die GegenkandidatInnen kennenzulernen. Und unser Eindruck war, also gute Kommunalpolitik hängt nicht an der Person Palmer. Und gute Kommunalpolitik ist vielleicht auch zu haben, ohne dass man sich ständig fremdschämen muss für irgendwelche Ausfälle, die dieser Mann produziert.
Genau, und ich denke auch, es ist auch es wäre auch ein wichtiges Zeichen, wenn Palmer abgewählt wird, um einfach zu zeigen, dass die Aussagen, die er tätigt, nicht, also dass die diskriminierend sind. Weil wenn ein Oberbürgermeister solche Aussagen tätigt, dann legitimiert er so diskriminierende Aussagen auch im Alltag. Menschen, die so denken wie er, fühlen sich legitimiert, wenn der Oberbürgermeister sowas sagt. Und ich denke, das ist auch, ja, hat auch konkrete Auswirkungen und ist schlecht für die Stadtgesellschaft.
Wie habt ihr den Wahlkampf bis jetzt erlebt? Noch knapp noch eine Woche bis zur Wahl jetzt. Wie ist euer so Zwischenfazit?
Sagst du? Soll ich? Ja, also persönlich finde ich, es läuft alles sehr in geordneten Bahnen ab. Das ist natürlich einerseits gut, ja, weil Wahlkampf in einer Demokratie heißt ja nicht, dass man sich bis aufs Messer bekämpft. Aber, und das ist auch wieder mit eine Motivation für unsere Wahlinitiative, eben diese Themen, die Anna auch gerade benannt hat, ja, diesen ganzen Bereich, was Palmer so auslöst mit seinen Äußerungen, der wird unserer Meinung nach nicht wirklich offensiv thematisiert, auch nicht von den Gegenkandidatinnen. Das ist ein Stück weit verständlich. Ja. Sie wollen ja auch ein Gegenangebot machen zum bisherigen Amtsinhaber. Das heißt, sie können quasi in ihrem Wahlkampf auch nicht so polarisieren, ja, und müssen immer so ein bisschen um den Elefanten im Raum sich rumbewegen. Und das war so mit eine Motivation, dass wir gesagt haben, wir finden es sehr wichtig, dass dieses Thema trotzdem im Wahlkampf präsent ist, dass da auch ein Impuls ausgeht, vielleicht an die Menschen in Tübingen, sich tatsächlich nochmal zu überlegen, auch vom Hintergrund der Äußerungen und der Handlungen von Palmer, speziell jetzt seit 2015, dass das eben auch ein Kriterium ist, unserer Meinung nach, was eine Wahlentscheidung mit beeinflussen und tragen sollte, ja, wenn man da am 23.10. sein Kreuzchen macht im ersten Wahlgang.
Und wir haben auch in der Wahlinitiative gemerkt, dass wir nicht nur den Zuspruch von Einzelpersonen bekommen, den wir gesucht haben, wir suchen ja gezielt Einzelpersonen, sondern dass sich auch Gruppen an uns gewendet haben, die den Aufruf gerne unterschreiben würden, oder andere Personengruppen, die sich durch Palmer diskriminiert fühlen. Zum Beispiel haben sich Menschen mit Behinderung haben uns eine E-Mail geschrieben und eben auch unseren Aufruf bekräftigt, dass es ihnen auch so geht, dass sie sich diskriminiert fühlen durch Palmer.
Ja. Warum können die GegenkandidatInnen jetzt nicht sich auch auf diese Themen konzentrieren? Das würde doch eigentlich denen auch Futter liefern. Was? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, den Grund. Macht man sich dadurch selber, machen die sich dadurch selber angreifbar, oder?
Naja, also ich glaube, im Wesentlichen geht es um das Stichwort Polarisierung. Ja. Also man wirft Palmer zu Recht vor, unserer Meinung nach, dass er die Stadtgesellschaft polarisiert mit diesen Äußerungen und der Art und Weise, wie er diese Themen besetzt. Meine These ist, es ist ein undankbares Thema, wenn man sich da draufsetzt, weil man wird quasi durch die Art und Weise, wie Palmer dieses Thema bespielt, genötigt, selbst zu polarisieren. Für mich ist es nachvollziehbar, dass jemand, der gegen Palmer antritt, sich nicht auf dieses Spielchen einlassen möchte. Nichtsdestotrotz ist dieses Thema nicht nur für uns, denke ich, ein wichtiges. Ja.
Fühlt ihr euch dann jetzt auch in die Ecke gedrängt, dass ihr die Polarisierenden seid?
Ach, der Vorwurf kommt natürlich auch an uns, aber ich denke, wir haben eine andere Rolle auch in diesem Wahlkampf. Ja. Also wir sind, wie gesagt, jetzt nicht die fünfte Kolonne von der einen oder anderen Gegenkandidatin von Palmer, sondern wir sind eine eigenständig agierende Wahlinitiative, die ein Thema in den Wahlkampf einbringt, das uns wichtig ist.
Ja, genau. Und ich denke, uns geht es ja eher darum, nicht zu polarisieren, sondern alle Menschen in dieser Stadt mitzudenken. Und das ist ja eher so ein, würde ich sagen, schon so ein rechtes Argument, dass wenn dann Menschen kommen, die irgendwie sagen, hey, alle Menschen sollten doch die gleichen Rechte haben und wir sind gegen Diskriminierung, wenn man, also das, ich finde es sehr absurd, dieser Vorwurf, dass man damit polarisieren will, nur wenn man, genau, eigentlich möchten wir das ja genau nicht, sondern wir möchten ja, dass alle Menschen mitgedacht werden, und dann, ja, finde ich das schon sehr absurd, wenn einem dann damit Polarisierung vorgeworfen wird. Oder auch generell ist es, also es ist ja, was Matthias auch davor schon gesagt hat, es ist ja sehr demokratisch, sich zusammenzutun in unserer Gesellschaft und die Stimme zu erheben und zu zeigen, hey, wir sind viele und das ist passiert.
Wie waren die Reaktionen bisher auf euch? Du hast ja schon kurz ein bisschen beschrieben, aber was gab es sonst noch so dabei an Rückmeldungen?
Die volle Bandbreite, würde ich mal sagen. Also wir haben tatsächlich sehr viel Zuspruch bekommen, jetzt auch nicht nur aus der, wenn man so will, Filterblase der Flüchtlingsarbeit, sondern tatsächlich auch von Menschen, die sich anderweitig in Tübingen engagieren oder vielleicht auch gar nicht engagieren, aber einfach auch der Meinung sind, dass 16 Jahre Palmer jetzt dann mal genug sind und es Zeit ist für einen Wechsel. Auf der anderen Seite wird man natürlich attackiert, ja, und wir waren dann schon auch mit dem Vorwurf konfrontiert, das sei eine gehässige Wahlinitiative und wir würden irgendwie ja gar nicht sehen wollen, was Palmer alles Gutes für Tübingen getan hat. Ich denke, wir sehen das schon, ja, also es gibt in Tübingen mit Sicherheit viele gute Entwicklungen, sei es beim Klimaschutz, sei es beim Verkehrskonzepten, die sind nicht alle zu Ende gedacht und ausgereift, aber sie sind in einem demokratischen Diskurs im besten Fall, im schlimmsten Fall, siehe Stadtbahn, wird genauso ein demokratischer Diskurs eben auch von Palmer letztlich ausgehebelt. Also wir hatten gestern ein Gespräch, das war ganz spannend, da saßen dann schon ehemalige Stadtbahnbefürworter und Stadtbahngegner an einem Tisch mit uns. Und beide haben verlauten lassen, sie würden Palmer nicht mehr wählen. Und zwar unter anderem aufgrund dessen, wie er in dieser ganzen Stadtbahnthematik agiert hat. Letztlich so kurz vor dem Bürgerentscheid noch eine 180-Grad-Kehre in der Konzeption hinzulegen. Und so. Also das ist bei beiden Seiten nicht gut angekommen. Das illustriert aber auch ein bisschen, wie er mit seinem Politikstil manche eigentlich guten und sinnvollen Entwicklungen dann doch wieder verhindert. Und da war sehr stark der Wunsch zu spüren, auch nach einem Wechsel an der Stadtspitze, dass da eine Persönlichkeit ist, die solche Prozesse eben moderiert und nicht einfach mit Scheuklappen ohne links und rechts zu gucken versucht durchzuregieren.
Positiv wird ihm das ausgelegt, er ist halt ein Macher, ne? Er setzt Sachen um, und aber das ist auch nicht die reine Aufgabe oder so wie ihr die Rolle des OB seht.
Nee, also ein OB hat erstmal auch eine Aufgabe, ein Stück weit integrativ zu wirken, auch Prozesse zu gestalten, ja, und nicht einfach ein Thema zu setzen und die Lösung mitzusetzen, zu sagen, so machen wir das jetzt und alle, die gegen mich sind, sind irgendwie blöd, ja. So funktioniert das nicht. Also wir leben nicht mehr in einer Erbmonarchie, sondern in einer demokratischen und sehr bunten, vielfältigen, zumindest hier in Tübingen, Stadtgesellschaft. Und da muss man anders agieren, um allen Interessen und allen Beteiligten möglichst gerecht zu werden oder sie mit einzubeziehen.
Ja, genau. Und diese Vielfalt, die wir haben in der Stadtgesellschaft, die sieht Palmer nicht und die repräsentiert er nicht. Und gegen die hetzt er ja eher. Und das ist eben das Gefährliche, dass er irgendwie da nicht in der heutigen Zeit angekommen ist, würde ich sagen, wo man das einfach wahrnehmen muss und damit umgehen muss und jetzt nicht sagen kann, ich weiß alles, ich mache alles. Weil klar, man selber hat nie alle Perspektiven. Deshalb ist es immer wichtig, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und deren Meinung und Position mit einzubeziehen.
Und hat er das nicht in seinem Umfeld auch? Hat er, eurer Meinung nach, hat er sich da diese Perspektiven, man kann sie ja auch sich holen, so quasi, in sein Beratungsteam?
Naja, wir haben jetzt keinen Einblick in seinen engeren Zirkel natürlich. Mein Fakt ist schon, die Vielfalt in dieser Stadt beinhaltet natürlich auch, dass es Leute gibt, die Palmers Positionen teilen. Ja? Und ob er sich jetzt ausschließlich von denen Bestätigung holt, weiß ich nicht. Zumindest in der Außenwirkung kommt es einfach sehr oft bei mir so an, als hätte er ein Problem, wirklich zuzuhören und ein Problem damit, wenn er was hört, seine Meinung unter Umständen auch zu revidieren. Also die Option liegt im nach meinem Eindruck relativ oft relativ fern, ja, wenn man es jetzt wirklich so mal auf die Person beziehen will.
Also, genau, ich habe jetzt auch keinen Einblick direkt in Palmers Umfeld natürlich, aber was ich da sehr eindrücklich fand, war ein Gespräch mit meiner Mitbewohnerin, die ist um die 50 und hat aus ihrer Studienzeit erzählt, wo Palmer noch Student war, also es ist lange her, natürlich kann man sich da auch wandeln, aber damals hat er eine 24-Stunden-Lesung veranstaltet und von 24 Menschen, das waren alles 24 weiße Männer. Und als das danach kritisiert wurde, war seine Antwort irgendwie bei einer Lesung war auch eine Frau beteiligt. So. Und ich denke, also ich weiß nicht, ob sich seine Position da heute so sehr geändert hätte, ehrlich gesagt.
Gab es von ihm selber eine Reaktion auf euch oder aus seinem direkten Wahlkampfteam? Hat da irgendjemand?
Also von ihm persönlich nicht. Haben wir auch nicht erwartet. Ja. Also die politische Auseinandersetzung im Wahlkampf zwischen den Kandidaten findet, denke ich, auf einer anderen Ebene statt. Von der Wahlinitiative haben wir durchaus Rückmeldungen gekriegt. Ja.
Und was kam da?
Ja, wie soll man es sagen? Also es waren verschiedene Rückmeldungen. Wir wurden immer angehalten, dass wir doch bitte fair bleiben sollen mit dem, was wir tun. Wir bemühen uns natürlich. Also unser Eindruck ist auch nicht, dass wir hier eine Schmutzkampagne fahren oder so, ja, sondern wir haben gute und, wie wir finden, valide Argumente und einen gut formulierten Aufruf, wo man das auch nachlesen kann auf unserer Website, was unsere Gründe sind, warum wir uns für eine Abwahl von Palme und für einen Wechsel an der Stadtspitze einsetzen. Und damit kann man sich auseinandersetzen. Ja. Und wir sind da aber kommunikationsoffen, ja, also antworten auch auf jede Mail, die da reinkommt, wenn es nicht irgendwie völliger Bullshit ist. Ja, so.
Inwiefern war das? Also ne, Wahlkampfthema, geht da manchmal dann wirklich auch die Emotionen hoch und auch, ne, also gerade wenn man sich online sich das anguckt, Hate Speech, sonstige so unter der Gürtellinie, sowas gab es bisher eher noch nicht?
Nee, zum Glück nicht. Also muss man anerkennen, dass auch die, wenn man so die Gegenseite sich nach meinem Empfinden noch so im Rahmen dessen bewegt, wo man nicht allzu verletzend miteinander umgeht.
Und die rechten Trolle, die er ja manchmal bei Facebook dann auch aktiviert hat, die haben sich in dem Fall noch nicht eingemischt, oder?
Ich bin nicht auf Facebook aus Gründen der seelischen Hygiene, von dem her kriege ich das zum Glück gar nicht so mit. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es da schon ganz schön abgeht, zum Teil auf seinem Facebook-Profil.
Inwiefern hattet ihr mal selber Kontakt mit ihm auch so persönlich oder direkt mit ihm die Auseinandersetzung? Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt dann mit der Wahlinitiative, sondern schon vorher in den 16 Jahren?
Ja, also ich mache seit 2015 Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich mit, wie ich finde, relativ hohem Aufwand, auch zeitlich. Bin unter anderem, seit es die Unterkunft gibt, in der Europastraße tätig. Und das ist ja, die hat ja eine spezielle Geschichte, auch mit Boris Palmer. Also in dem Zuge hatten wir durchaus auch persönlich zu tun. Unter anderem damals, als Palmer diese sogenannte Liste der auffälligen Flüchtlinge einführen wollte in Tübingen, die dann letztlich der Landesdatenschutzbeauftragte als rechtswidrig gekippt hat. Also in dem Zusammenhang hatte ich dann auch mit ihm zu tun. Da gab es dann auch direkte Gesprächsrunden so von verschiedenen Akteuren, die sich da mit dem Thema befasst haben. Und er war da einfach hundertprozentig von seiner Linie überzeugt. Ich habe noch so das Zitat im Kopf, er wird das durchziehen. Und wenn wir das nicht wollen, müssen wir ihn halt irgendwann abwählen. Et voilà, hier sind wir. Genau, und das ist vielleicht so ein ganz gutes Beispiel, wie sich so diese rassistischen Ressentiments, mit denen er zumindest spielt und jongliert und irgendwie das Publikum bedient in einer bestimmten Ecke, wie sich das tatsächlich auf ganz konkrete Lebensrealitäten und auch kommunale Politik durchschlägt. Ja. Also es ist durchaus ein Novum, das war glaube ich das erste Mal in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg überhaupt, dass eine Landesbehörde in Form des Landesdatenschutzbeauftragten einer Kommune per Erlass verboten hat, ein Verwaltungsverfahren durchzuführen, weil es offensichtlich rechtswidrig ist. Und dass die Stadt Tübingen und insbesondere Boris Palmer, der sei ja wirklich persönlich auch, sich in die Waagschale geworfen hat, dass eine Stadt anderthalb Jahre braucht, um das zu akzeptieren. Und anderthalb Jahre lang die Zusammenarbeit mit dieser oberen Landesbehörde aktiv verweigert und sabotiert, das ist schon auffällig. Ja. So, das ist das eine, der eine Aspekt. Ja, der andere Aspekt ist, wie geht es eigentlich den Leuten, die quasi jetzt von so einer Maßnahme betroffen sind? Ja, also ich erinnere mich, am Anfang ging die Diskussion ausgehend von Palmer noch drum. Er wollte da quasi eine einzelne Sonderunterkunft für Flüchtlinge machen, am besten mit Zaun drumherum und Security und Einlasskontrolle. wo er alle reinsteckt, die seiner Meinung nach hier in Tübingen nicht bleiben sollen, am besten auch in Deutschland nicht bleiben sollen, die in seiner Wahrnehmung irgendwie auffällig sind oder schwer integrierbar, schwer erziehbar, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist sein Thema seit Jahren, ne? Der sogenannte doppelte Spurwechsel, sehr einfach auch mit Menschenrechten und mit internationalem Flüchtlingsrecht nicht in Einklang zu bringen ist. Ja. Und da spielt er einfach mit so einer ambivalenten Thematik, weil eigentlich der einfache Spurwechsel wäre gut. Ja. Darauf arbeiten wir alle seit vielen Jahren hin, ja, dass einfach Menschen, die jetzt hier nach Deutschland flüchten, aber aus welchen Gründen auch immer keinen internationalen Schutzstatus bekommen, trotzdem die Möglichkeit kriegen, sich über Integration in Anführungszeichen, sprich über Arbeit, über Spracherwerb, über Eingliederung in das ganz normale Alltagsleben eine Möglichkeit zu bekommen, hier auch bleiben zu dürfen. Ja, das ist ja eine gute Sache. Ja. Palmer geht her und koppelt es aber mit einer Forderung. Dann soll man aber bitte alle, die irgendwie faule Säcke sind und nicht arbeiten, sofort abschieben und davor knastet man sie ein. Ja. Und das geht nicht, das hat er versucht quasi im Kleinen, er ist ja ein Freund von Modellprojekten, in der Europastraße umzusetzen. Damit ist es zum Glück nicht durchgekommen, es hat aber bis heute massive Auswirkungen auf die Menschen, die dort wohnen. Also die Stadt Tübingen hat 2017 dann tatsächlich eine Security installiert in dieser Unterkunft. Das ist die einzige von der Stadt betriebene Unterkunft, in der es eine Security gibt. Kostenpunkt kann man nachlesen im Haushalt 2017 250.000 Euro pro Jahr, 2018 254.000 Euro. So geht es gerade weiter. Danach hat man es sukzessive runtergefahren. Es kostet, wenn ich richtig informiert bin, sind es immer noch 50.000 Euro im Jahr, die nur diese Security kostet, die nur noch am Wochenende über Nacht sporadisch da ist und vorbeifährt. Ja, also das sind einfach auch konkrete Kosten, die er da produziert und es ist wirklich sein Steckenpferd. Also weder wir sehen die Notwendigkeit dieser Security, die Bewohner schon gar nicht. Ja, die fühlen sich im Gegenteil permanent kontrolliert, diskriminiert, auch rassistisch diskriminiert, ja, weil es sind einfach die Hälfte der Bewohner kommt aus afrikanischen Ländern. Ja, die sagen, das machen die mit uns, weil wir schwarze Männer sind. Ja. Das führt dann, ganz aktueller Fall dazu, war jetzt langes Wochenende, 3. Oktober, gab es einen Polizeieinsatz. Grund war, einer der Männer hat in irgendeiner Disco eine Frau kennengelernt aus einer anderen Stadt. Die haben sich gut verstanden, dann wollten sie bei ihm noch was trinken gehen, dann nimmt er sie mit auf sein Apartment da in der Europastraße. Dann ist es irgendwie nachts um 12, die Frau geht noch duschen, dann steht die Security vor der Tür und sagt, ja, die Frau muss jetzt raus, die darf hier nicht übernachten. Entgegen anderslautender Absprachen, die es da gibt mit der Stadt, die werden halt mal vergessen. So, dann sagt er natürlich, seid ihr verrückt? Was wollt ihr? Ja. Reaktion der Security, sie ruft die Polizei, die laufen an, drei Mann hoch, ziehen die Frau aus der Dusche, sagen ihr, sie muss jetzt sofort raus, ja, nachts um 1, saukalt, Dauerregen. Die konnte noch nicht mal ihre Unterwäsche mitnehmen, ja, standen die vor der Tür. So. Dann war es nachts um 1, sie sind zum Bahnhof, es fährt kein Zug mehr, Ende vom Lied, ja, muss ihr für 100 Euro ein Taxi zahlen, ja, dass sie wieder nach Hause kommt. Ja. Und so sieht das konkret aus. Natürlich fühlen sich die Leute da gegängelt, untergebuttert und das mit Recht, weil da Unrecht geschieht. Ja.
Spürt man da auch die Auswirkungen solcher Diskurse oder solcher Dinge dann auch in dem Alltag, in der Flüchtlingsarbeit? Das ist vielleicht auch gerade emotional bei den Leuten?
Ja, klar. Also die merken das. Also das löst natürlich ein unglaubliches Gefühl von Diskriminierung aus. Ja? So, also jetzt mal von solchen Einzelfällen abgesehen, aber allein die Tatsache, dass man quasi AWO einquartiert wird, wo man nicht einfach so wieder rauskommt, außer man findet eine bezahlbare Wohnung auf dem Tübinger Wohnungsmarkt, haha. Dann B, eine Security da zu haben, die einen überwacht, die das Hausrecht hat auch, ja, die quasi auch Besucher verweisen kann des Geländes. Das ist kommunalrechtlich, mag das alles abgedeckt sein. Ja, die Unterbringung erfolgt nach Ordnungs- und Polizeirecht. Ja. Kann man alles machen, wenn man eine gute Integrationspolitik machen will und wenn man eine kommunale Politik machen will, die Diskriminierung reduziert statt aufbaut, dann muss man es nicht so machen. dann kann man es auch lassen.
Inwiefern kann man ihm das alles selber in die Schuhe schieben, weil es eben sein Steckenpferd war, das mit der Security auch, aber wenn sich Security daneben benimmt, ist das eine mittelbare, unmittelbare Folge auch von seinem Handeln?
Ob die Security-Mitarbeiter jetzt immer Boris Palmer im Kopf haben, wenn sie sich daneben benehmen, weiß ich nicht. Ja. Aber die Tatsache, dass es überhaupt immer noch diese Security gibt, ja, die letztlich auch nichts anderes macht, als im besten Fall der Auftrag, den Auftrag zu erfüllen, wenn es Konflikte gibt, die Polizei zu rufen. Ja. Also wir versichern unisono die Leute, die da wohnen. Leute, wenn wir Stress miteinander haben oder zwei andere Stress miteinander haben, wenn es zu sehr eskaliert, rufen wir selber die Polizei. Wir wissen, wo man 110 wählt. Ja, dazu braucht es das nicht.
Ja. Genau, der Einfluss, wie man mit Beschwerden umgeht gegen die Security, da hätte ja Palmer schon wieder Einfluss, wie man darauf, da kann man ja auch ganz unterschiedlich umgehen. Man kann die Beschwerden der Bewohnerinnen und Bewohner ernst nehmen oder jetzt eigentlich auch die konkrete Aussage, wir wollen diese Security nicht, das kann man ernst nehmen oder man kann es ignorieren.
Und das könnte er als Oberbürgermeister auch alleine entscheiden, die abzuziehen.
Ja, klar.
Also das ist einfach Chefsache dann auch.
Ha. Ja.
Und was, also das ist jetzt ein Beispiel, ganz aktuell, was damit in Verbindung steht. Gibt es sonst noch irgendwas, was euch dann, was man ja auch aus den letzten Jahren, aber wo man immer, ja, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen muss, wenn man die Aussagen von Palmer dann nochmal reproduziert, gibt man dem dann zu viel Öffentlichkeit? Wie geht ihr mit dem um auch, na, dass man, wenn man na, seine Geschichten oder das, was er erwähnt, ne, auch einfach nochmal hochbringt?
Ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also wir haben auf unserer Website gibt es eine Rubrik, Palmer über Menschen. Und da haben wir tatsächlich nochmal so ein bisschen die Highlights der letzten Jahre gesammelt, wenn man so will.
Genau, und da war uns aber schon auch wichtig, eben genau deshalb eine Triggerwarnung hinzuzufügen. Die steht ganz am Anfang, weil eben gerade für Menschen, die von diesen diskriminierenden Äußerungen, die damit gemeint sind, die da drunter fallen, kann es unter Umständen schon retraumatisierend sein oder sehr, sehr schlechte Gefühle natürlich hervorrufen, wenn die das sich anschauen müssen und durchlesen. Aber wir finden es trotzdem wichtig, dass man das nochmal sehen kann, weil es halt so gern vergessen. Also genau, ich selber kann es auch nicht nachvollziehen, aber anscheinend wird es ja doch sehr leicht vergessen, diese rassistischen und diskriminierenden Aussagen, die er trifft.
Ja, also deswegen haben wir die Aussagen jetzt speziell in der Rubrik auch nochmal in den Kontext gesetzt, weil das ist vielleicht auch ein anderes Beispiel dafür, wie das System Palmer oder Kommunikation à la Palmer funktioniert, jetzt ganz aus jüngster Zeit, aus dem Wahlkampf, gab es ja oder wurde er ja zitiert im Tagblatt mit der Aussage, 50% aller Flüchtlinge wollten nicht arbeiten, weil sie dazu nicht bereit seien. Ja, das hat er dann natürlich sofort, wie man es von ihm kennt, wieder korrigiert. Er sei da falsch zitiert worden und falsch verstanden worden und es seien doch Fakten und führt dazu eine Statistik an. Ja. Und zwar ist das, ich habe es dann nachgeguckt, das ist der Sachstandsbericht der Fachabteilung Hilfen für Geflüchtete der Universitätsstadt Tübingen vom April. Da ist tatsächlich eine Auflistung drin, da sind Zahlen drin, die beziehen sich auf alle Geflüchteten in Tübingen, die bei der Fachabteilung angedockt sind, also da quasi sozialarbeiterisch betreut werden. Und die erfassen quasi, wer von denen ist in Arbeit, wer ist nicht in Arbeit. Ja. So, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte, und das steht genauso in diesem Sachstandsbericht, die erwähnt Palmer nicht bei dieser Aussage, obwohl es die Fachabteilung unter diese Statistik sogar explizit drunter schreibt. Ja, also das sind nur die Leute, die überhaupt bei uns sind. Ja. Weiter vorne schreiben sie dann die Gesamtzahl aller Flüchtlinge in Tübingen. Und dann merkt man in der Statistik, fehlen von den 787 Flüchtlingen, da kommen nochmal 150 dazu, die sind gar nicht aufgeführt. Ja. So, das verschiebt natürlich schon mal die Prozentzahl, ja, weil These, so ist meine Erfahrung aus der Flüchtlingsarbeit, die Geflüchteten, die nicht beim Integrationsmanagement angedockt sind, stehen in der Regel auf eigenen Füßen, die arbeiten, die haben irgendwo eine Wohnung, die sind hier schon arbeitsmarktmäßig integriert. Ja. So, und Das ist eine Beobachtung, könnte man vermutlich jetzt noch an anderen Beispielen festmachen. Das ist mir jetzt einfach noch präsent, weil es so frisch ist. Ja. Das ist so ein bisschen der Stil, wie Palmer auch mit Zahlen umgeht. Ja. Da geht mir als Naturwissenschaftler das Messer im Sack auf, ja, weil ich denke, so darf man einfach nicht mit Statistiken und mit Zahlen umgehen. Ja. Interessant ist aber, wie das rezipiert wird. Das habe ich dann auch verfolgt. Ne? Also da wurden wir tatsächlich auch als Wahlinitiative sehr angegangen. Ja? Sagen da jetzt genau dieses Beispiel. Ja, Palmer macht so viel für Flüchtlinge und wenn dann 50% der Flüchtlinge aber gar keinen Bock haben, diese Angebote anzunehmen, wieso ist er dann ein Rassist? Ja? Also so war die erste Reaktion. Die nächste Stufe war dann, ja, er hat doch gesagt, 50% aller Flüchtlinge würden arbeiten. Wieso sagt ihr denn, dass er ein Rassist ist? Ja, da dreht sich das Narrativ schon um. Das ging dann noch so ein paar Iterationen weiter. Und der letzte Leserbrief, der war also dem Namen nach auch von einem Doktor irgendwas, ja, also akademischer Background, würde ich mal unterstellen. Der war dann, ja, ich kenne selber 5 Asylanten und 2 davon weiß ich, die haben keinen Bock zu arbeiten. Also hat Palmer doch recht, weil er einfach nur die Fakten benennt. Ja? Und so funktioniert ganz oft diese ja, Kette von Wahrnehmungen, die quasi nach so einer Äußerung von Palmer passiert. Ja? Und man merkt schon ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ja? Also
genau diese rassistischen Aussagen sind halt sehr, sehr gefährlich, weil eben ja auch weil wir alle so sozialisiert, also wir wurden ja alle in gewisser Weise rassistisch sozialisiert in unserer Gesellschaft. Der Kolonialismus wirkt immer noch nach und genau deshalb ist es halt so gefährlich, wenn ein Oberbürgermeister dann das bedient und anstatt dagegen angeht und versucht, das abzubauen und gegen die Vorurteile vorzugehen.
Also er ist Verstärker in dem Fall, ja, dann auch von solchen Stimmen, die dann sonst vielleicht sich gar nicht geäußert hätten.
Ja, also er adressiert halt auch bestimmte Zielgruppen. Ja. Also ich würde mal unterstellen, Palmer ist mit Sicherheit ein hochintelligenter Mensch. Ja. Also ich kann mich mit diesen Erklärungsversuchen auch immer nicht anfreunden, ja, dass er da irgendwie nur speziell bei diesem einen Thema so einen kompletten Kontrollverlust hätte über das, was er von sich gibt. Ja? Oder, keine Ahnung, letztens stand wieder in einem Leserbrief, naja, das sei halt der lange Schatten seines Vaters. Also, lieber Gott, der Mann ist 50, der ist so alt wie ich. Da kann man sich jetzt nicht mehr nur unbedingt auf die väterliche Prägung berufen, die man in der Kindheit erlebt hat. Ja? Müsste jetzt ein Entwicklungspsychologe vermutlich aufdröseln, das bin ich nicht, aber finde ich schräg. Ja. So. Und die Zielgruppe, die er adressiert, das fand ich dann auch spannend. Die Palmer-Wahlinitiative hat ja jetzt auch auf ihrer Website so teuer produzierte Videos nochmal gemacht. Ja. Sehr viele alte, weiße Männer und Frauen. Ich hatte so spontan die Frage im Kopf, welche Gesellschaft soll das denn eigentlich abbilden? Und ich denke, das ist ein Stück weit auch so die Kernfrage. Ja? Also welchen Teil der Gesellschaft bespielt er, welchen Teil der Gesellschaft bedient er? Nicht nur mit seinen Äußerungen, sondern auch tatsächlich mit einer Politik. Also vielleicht ist es naiv, aber ich stelle mir vor, wenn jemand einen politischen Vorschlag einbringt, innerhalb einer Stadtgesellschaft hat er eine bestimmte Zielgruppe im Kopf. Ja? Und bei Palmer liegt für mich immer der Verdacht nahe, dass er manche Teile der Stadtbevölkerung da eben eher am Rande des Wahrnehmungsfelds hat, und zwar grundsätzlich. Ja, und das ist ein Problem. Und dieses Problem adressieren wir mit unseren bescheidenen Mitteln. Ja, also wir haben jetzt keine Werbeagentur und ein 300.000-Euro-Budget im Hintergrund, im Gegenteil. Wir machen sehr viel ehrenamtlich und in Nachtschichten im Moment neben unseren normalen Brötchenjobs her. Aber das Problem versuchen wir zu adressieren und deswegen setzen wir uns auch für so einen Wechsel an der Stadtspitze ein. Einfach auch, weil wir im Gespräch mit den Gegenkandidatinnen wirklich den Eindruck hatten, die sind da auch von der Wahrnehmung her sehr viel breiter aufgestellt.
Sie hören eher mal zu und preschen nicht vor mit solchen angeblichen Fakten.
Also hören zu, haben zumindest, nach der Wahl muss man immer sehen, was dabei rauskommt, aber zumindest auch von der Programmatik her sehe ich da viele Punkte, wo ich denke, also das wäre ein wirklicher Fortschritt, mehr Bürgerbeteiligung, aber dabei den Begriff BürgerInnen auch so weit fassen, dass er möglichst alle erfasst, die hier leben.
Die vielleicht auch nicht wählen dürfen.
Genau, Also das ist ja auch, wir wenden den Aufruf, dürfen bei uns explizit auch Leute unterschreiben, die in Tübingen nicht wahlberechtigt sind. Das hat genau den Grund, ja, weil wir denken, natürlich ist es auch für Menschen ohne deutschen Pass, ohne Wahlberechtigung in Tübingen, die hier aber trotzdem leben oder zum Teil auch leben müssen, ja, wenn es jetzt Geflüchtete sind, die eine Wohnsitzauflage haben, die sind ja verpflichtet, in Tübingen zu wohnen, die können gar nicht vor Palmer flüchten, ja. Für die ist es natürlich genauso relevant, wenn nicht noch relevanter, wer da jetzt quasi die Leitplanken setzt in der kommunalen Politik.
Ja, und ich, genau, was ich noch hinzufügen würde, wäre vielleicht genau, also wenn man sich jetzt auch die Kandidatinnen und Kandidaten anschaut, die es gibt, gerade, wir haben ja schon ein bisschen aufgezählt, wieso Palmer nicht mehr gewählt werden würde. Diese ganzen Aspekte, die sehen wir bei seinen, bei allen anderen Kandidatinnen sehen wir diese Problematik nicht in dieser Stärke wie bei Palmer. Genau, deshalb ist es gleich auch, müssen wir uns auch nicht für jemand anders aussprechen, weil wir das auch einfach, diese ganzen Problematiken, die wir bei ihm sehen, die sehen wir so bei den anderen nicht in dieser Schärfe.
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal quasi von ihm, diese Problematiken in seiner Person zu vereinigen.
Ja, also man kann jetzt nicht behaupten, dass er keine exponierte Persönlichkeit sei. Ne? So. Die Frage ist halt, nützt es oder schadet es? Ja? Und unser Eindruck ist, es schadet in vielerlei Hinsicht der Stadtgesellschaft.
Das ist immer ein bisschen müßig, auch das zu analysieren, aber ich glaube schon auch wichtig und auch um so ein bisschen Erklärungsversuche zumindest anzubieten, auch wenn man da manchmal vielleicht ein bisschen im Dunkeln stochert oder ne, das Psychologische oder Narzisstische oder so, ne, das ist nicht diagnostizierend, aber warum, glaubt ihr, verwendet er angebliche Fakten in so einem, ja, auch aus dem Zusammenhang gerissen, ne, mit diesen Prozentzahlen, weil er ist doch auch Mathematiker, er hat es doch auch studiert und welche Motivation, welches Interesse steckt eigentlich da dahinter? Will er bewusst Geflüchtete an den Pranger stellen und Diskriminierung oder welche anderen Motive könnt ihr da vermuten?
Oh, das finde ich jetzt eine schwierige Frage. Das müsstet ihr Boris Palmer eigentlich selber fragen.
Ja, ja. Also ich persönlich jetzt, ich weiß aber nicht, ob ich dafür die Wahlinitiative spreche, sehe es schon ganz klar so klassisch die Angst des alten weißen Mannes, der jetzt hier in unserer Gesellschaft einfach ganz lange ganz viele Privilegien hatte, die andere Menschen in dieser Gesellschaft nicht haben. Und er sieht da eine Bedrohung, wenn dann plötzlich Frauen oder nicht männlich, Menschen, die sich nicht Männer sind, irgendwie die gleichen Positionen erkämpfen und da gleichberechtigte Chancen bekommen. Das hat er auch einmal ganz klar im Tagblatt gesagt. Oder auch wenn dann so konstruierte Merkmale wie die Hautfarbe ihm als weißen Mann dann nicht mehr die Privilegien geben, die er jetzt noch hat. Ich sehe da schon so ein bisschen diese Angst als alten weißen Mann, ehrlich gesagt.
Von dir noch eine Vermutung?
Ja, also jetzt Palmer psychotherapeutisch zu analysieren, das mag ich mir natürlich nicht anmaßen. Da fehlt mir sowohl das Wissen als auch die Kompetenz dazu. Also nee, also ich würde es einfach von den Effekten her beurteilen und sehen, die er hervorruft. Ja, jetzt mal, seine Persönlichkeit mag sein, wie sie ist, steckt man nicht drin. Aber wie du richtig sagst, also er ist Mathematiker, ja, also zumindest mit Statistiken müsste er umzugehen wissen. Ja, und er müsste auch wissen, dass eine Statistik halt eine reale Bezugsgröße braucht und nicht irgendeine Bezugsgröße, die man einem gerade in den Kram passt, ja. So, also um nochmal auf dieses kleine Beispiel zurückzukommen. Ja, und alles andere ist wirklich Mutmaßung und Spekulation. Mein Eindruck ist, dass er diese Provokationen, auch dieses Spielen mit Rassismus, mit Ressentiments schon sehr gezielt auch zu seinem politischen Vorteil versucht einzusetzen. So, und wenn es ist, dass er eben als kontrovers wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, selbst davon kann man als Berufspolitiker vermutlich einen Benefit ziehen. Ja,
ja, diese so. Aussagen bringen ja ihn auch immer wieder deutschlandweit in die Nachrichten. Also wenn ich erzähle, dass ich in Tübingen wohne, eigentlich fast alle Menschen sind erstaunt, wie klein Tübingen ist. Mhm. Also wenn ich ihn da, nicht, dass ich aus Tübingen komme, sondern die EinwohnerInnenzahl von Tübingen erstaunt eigentlich viele Menschen dann, ja.
Wobei man andererseits auch sagen muss, also es ist natürlich ein Talent, als Lokalpolitiker in schöner Regelmäßigkeit bundesweit große Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist aber noch kein Garant oder gibt es auch noch keinen Kausalzusammenhang damit, ob man vor Ort, wo es drauf ankommt, wirklich eine gute Kommunalpolitik für alle macht.
Ja, ja so. Und wenn man bedenkt, auf wessen Kosten dieses Talent also geht, würde ich es auch nicht als Talent bezeichnen, sondern ja, eher als Kalkül vielleicht oder so.
Ja. Aber täuscht dir der Eindruck, dass manche Leute sich vielleicht auch darin sonnen können, dass sie aus einer kleinen Stadt kommen und einen OB haben, der regelmäßig sie bundesweit, sie quasi sich mit ihm da sonnen können?
Also manch ein bisschen von seinem Glanz fällt auch auf uns. Also auf die Art Bestrahlung kann ich verzichten, ehrlich gesagt.
Ja.
Also vielleicht bin ich nach mittlerweile knapp 30 Jahren in Tübingen auch immer noch nicht genug Lokalpatriot, dass ich auf sowas Wert legen würde. Also mag Leute geben, aber ich kenne keine.
Ja, ich empfinde das auch eher als negativ, wenn dann Leute, also als negatives Feedback, ich möchte nicht bekannt sein, also ich möchte nicht, dass meine Stadt dafür bekannt ist, einen Oberbürgermeister zu haben, der rassistische Aussagen trägt und dadurch bundesweit in die Presse kommt. Das ist für mich schon auch eher ein Grund, mich jetzt in der Wahlinitiative zu engagieren, weil ich das nicht möchte.
Das Gegenteil von Glanz, ja? Eher Scham, die das ja. Der weltweit bekannteste OB einer Kleinstadt, ja? So kann man auch einen Titel vergeben. Was geht noch in der letzten Woche? Wie seid ihr da jetzt nochmal präsent? Macht ihr eigentlich auch dann Stände oder beschränkt ihr euch auf die virtuelle Welt?
Nee, also das mit den Ständen ist ein bisschen schwierig, einfach weil jetzt im Straßenwahlkampf, wenn man so will, natürlich auch die ganzen KandidatInnen präsent sind und wir, wie gesagt, eine Wahlinitiative sind, die sich jetzt keiner spezifischen Gegenkandidatin von Palmer irgendwie zugeordnet fühlt. Von dem her agieren wir da im Straßenbild natürlich eher zurückhaltend. Das heißt, wir betreiben weiterhin unsere Website, haben jetzt auch noch ein bisschen bei den Unterzeichnenden unter unserem Aufruf rumgefragt, hättet ihr nicht Lust, so ein paar Euro zu spenden, dann können wir mal noch eine Zeitungsanzeige machen, einfach weil so Printanzeigen im Tübinger Wahlkampf ganz traditionell doch eine gewisse Rolle spielen. Genau, und ansonsten sind wir jederzeit offen für Gespräche und Input. Man kriegt uns per E-Mail am besten, steht auch auf unserer Website, wie man uns erreicht.
Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie unsere Website heißt.
obwahl.tübingen.sozial mit C.
Sozial mit C und Tübingen mit UE. Genau.
Und kein www vorne dran und so weiter auch. Genau. Ne?
Ja.
Also, und was ist eure Prognose für den Sonntag?
Boah, schwer zu sagen, tatsächlich.
Ja, ich traue mich auch nicht, eine Prognose abzugeben.
Also, Hoffnungen gibt es natürlich, ja. Ich meine, Palmer hat jetzt ganz offiziell verkündet, wenn er im ersten Wahlgang nicht die Mehrheit der Stimmen hat, dann tritt er zum zweiten Wahlgang nicht mehr an. Das wäre natürlich ein schönes Ziel, ja. Realistisch gesehen, keine Ahnung. Also ich glaube, es könnte extrem knapp werden, ja, entweder zwischen ein und zwei Kandidatinnen oder zumindest mit dieser Prognose, dass er da gleich die Mehrheit der Stimmen absahnt. Also dazu ist, glaube ich, auch das Feld der Gegenkandidatinnen mittlerweile ziemlich stark vertreten und findet schon auch ziemlich viel Resonanz in der Tübinger Stadtgesellschaft. Also es bleibt spannend, denke ich, bis zum Schluss. Ja.
Also seht ihr auch die Gefahr oder so aus eurer Perspektive, dass er im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit holt?
Naja, man weiß es nicht. Ja. Es sind freie, gleiche und geheime Wahlen. Da kann man letzten Endes vorher nicht genau wissen, was dabei rauskommt. Ich denke, wir warten ab, wie das amtliche Endergebnis ist und damit gehen wir dann um. Ja. Also Fakt ist, unsere Wahlinitiative wird dann beendet sein, ja, sobald das amtliche Endergebnis vorliegt, nach dem ersten oder zweiten Wahlgang. dann löschen wir auch die Website und alle, die da unterschrieben haben, und alles wieder raus. Ja, dann ist quasi dieses temporäre Arbeitsfeld für uns dann auch abgeschlossen. Und mit dem Ergebnis müssen wir und die ganze Stadtgesellschaft in Tübingen leben. Ja, und dann wird man eben sehen, versucht man weiter, gute ehrenamtliche, gute soziale, gute integrative Arbeit hier zu machen, trotz Boris Palmer, oder im besten Fall dann mit jemand anderem.
Also ihr macht auch weiter, wenn es eine Stichwahl gibt.
Ja.
Also bis zur Stichwahl seid ihr präsent. Mhm. Und macht mit.
Ja.
Inwiefern ist auch, wenn es jetzt hier eben das Feld der GegenkandidatInnen, nehmen die sich gegenseitig die Stimmen weg, die quasi Palmer auf den zweiten Platz bringen könnten? Oder inwiefern seht ihr das auch taktisch?
Wir können da viel taktisch sehen, aber letztlich liegt es an jeder einzelnen Wählerin, ob sie taktisch wählt, ob sie mit dem Herzen wählt, ob sie aus ganz bestimmten Gründen die eine oder andere Person wählt. Also ich denke, zumindest im ersten Wahlgang muss man einfach wirklich abwarten, was jetzt bei rauskommt. Im zweiten Wahlgang könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht schon taktische Absprachen gibt, zumindest unter Palmers GegenkandidatInnen, wer denn nun tatsächlich in so einem 1-zu-1-Match gegen Palmer antritt. Andererseits, ich finde es auch total gut, dass es nicht nur zwei Kandidatinnen gibt. Ja. Also wir haben zum Glück diese Pluralität auch der politischen Meinungen und der politischen VertreterInnen, die sich jetzt um dieses Amt bewerben. Und es bringen ja die Gegenkandidatinnen, bringen alle so ihre Aspekte mit ein, auch wenn sie zum Teil in vielen Bereichen sehr nahe beieinander sind. Ja. Ich denke, das ist letztlich wie bei jeder Wahl eine individuelle Entscheidung, wie man seine Stimme gibt. Ja.
Und theoretisch dürfen alle in die Stichwahl, wenn es kein Ergebnis gibt. Also, oder da dürfen nicht nur die zwei Bestplatzierten, oder?
Das müssten wir jetzt im baden-württembergischen Kommunalwahlrecht nachlesen. Also ich finde, der Begriff Stichwahl illustriert ja so ein bisschen, da geht es dann letztlich nur um eine Entweder-oder-Entscheidung.
Wir werden sehen, 23. Oktober, rechnet ihr mit einer hohen Wahlbeteiligung?
Ja. Also ich denke schon, das ist jetzt also Tübingen speziell sowieso, ja, und jetzt, also was auch so an der Persönlichkeit Palmer ja nicht festgemacht ist, aber um ihn kreist, ja, wie so viele andere Sachen in der Kommunalpolitik, wo er sich ja auch immer dargestellt hat, egal ob das jetzt der Gemeinderat war oder ob es zivilgesellschaftliche Initiativen waren, die irgendwelche Prozesse in Gang gebracht und mühsam vorbereitet haben. Wenn es nachher funktioniert hat, saß immer Boris Palmer obendrauf und das war sein Verdienst angeblich. Also es ist natürlich sehr personenzentriert so und generiert zumindest in Tübingen ja auch großes Interesse, ja, dieser ganze Wahlkampf. Also ich denke schon, dass die Wahlbeteiligung in guter demokratischer Tradition sehr hoch sein dürfte. Ja.
100% kriegt man ja nie. Aber
nee. Die Leute sind auch im Urlaub und haben die Briefwahlunterlagen nicht gekriegt oder so.
Dann nochmal zum Abschluss vielleicht nochmal in zwei Sätzen nochmal euer Aufruf, eure Botschaft von der Wahlinitiative für Tübingen für alle, von euch beiden, von Anna und Matthias. Wahlkampfmodus an, sozusagen.
Ja, ich glaube, wir wollten mit unserer Wahlinitiative einfach zeigen, dass wir für Tübingen sind, dass wir alle Menschen offen sind, offen ist, dass und das sehen wir bei unserem jetzigen Oberbürgermeister nicht. Wir sehen auch nicht, dass sich das ändern wird, und deshalb genau sind wir einfach für den Wechsel und für eine Politik, die alle Menschen in dieser Stadtgesellschaft mitdenkt und mit einbezieht in politische Entscheidungen.
Ja, dem würde ich mich jetzt mal vorbehaltlos anschließen. Ich denke, wenn man es tatsächlich nochmal auf die Person Boris Palmer fokussiert, ist so die Intention unserer Wahlinitiative, wir wollen einfach eine Persönlichkeit an der Stadtspitze, die zuhören kann, die Prozesse moderieren kann, die nicht Teile der Stadtgesellschaft diskriminiert, die im Gegenteil darauf hinarbeitet, dass Barrieren, dass Diskriminierung abgebaut wird. Da passiert ganz viel in Tübingen, ja, aber der gute Eindruck, der da entsteht, wird ganz oft konterkariert, einfach durch die Art und Weise, wie Boris Palmer dann zu diesen Themen wiederum agiert. Ja, wir wollen eine Persönlichkeit, die sich mit ihrer Intelligenz und ihren Kompetenzen eben auf Tübingen auch fokussiert, auf lokale Themen und nicht permanent irgendwie in Talkshows sitzt und zu allem und jedem ihren Senf dazu gibt, weil das, also auch der Tag eines Oberbürgermeisters, einer Oberbürgermeisterin hat nur 24 Stunden und schlafen muss man auch mal. Da muss man seine Zeit vielleicht auch dafür einteilen, für das man bezahlt wird für das Amt. Ja. Und ja, und ich denke, so ein ganz wichtiges Anliegen der Initiative war einfach, den Leuten, die sich für den Wechsel einsetzen, da auch ein Podium zu geben und eine Stimme zu geben. Ja, weil die Erfahrung auch ist, es trauen sich viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, auch gar nicht so ganz offen, sich gegen Palmer zu positionieren. Ja, also sei es, weil sie irgendwie sowieso schon exponiert sind oder berufsjobmäßig oder finanzierungsmäßig an der Stadt hängen. Also da gibt es auch durchaus Ängste. Ja. Was auch schon wieder komisch ist, ja, in einem demokratischen Ding muss es eigentlich möglich sein, seine Meinung zu äußern, ohne jetzt irgendwie Konsequenzen zu befürchten für die Arbeit, die man macht. Ja. So, ja, und das war so unser Anliegen. Ich denke, wir haben es auch ganz gut hingekriegt, so in den letzten Wochen, Monaten, das ein bisschen öffentlich zu machen. Können, denke ich, nur hoffen, dass davon wirklich ein paar Impulse jetzt auch ausgegangen sind in die Stadtgesellschaft, dass Leute zumindest nochmal überlegen, dass das so Positionen sind, die wir da auch in unserem Aufruf drin haben, die man berücksichtigen sollte bei der Wahlentscheidung. Und alles andere werden wir am 23.10. sehen. Zunächst mal.
OB-Wahl, 23. Oktober, geht alle hin und dann Stichwahl wäre am 13. November. Vielen Dank, Matthias und Anna, dass ihr da wart. Euch ja toi 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 für eure Initiative und ein Ergebnis, mit dem wir alle leben können.
Jo, Dankeschön.
Dankeschön.
Und das war's Lokalmagazin live am Freitagvormittag, nochmal in der Wiederholung am Samstagmorgen zwischen 6 und 8. Dieses Interview und alle anderen Wortbeiträge sind natürlich auch dauerhaft nachzuhören und auch herunterladbar auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin dann am kommenden Montag in der zweiten Stunde zu Gast die Ortsgruppe von Fridays for Future Tübingen. Sie berichten über eine neue Vortragsreihe, die sie organisieren rund um die Klimakrise. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.